So, bevor ich loslege, soll ich nur euch bitten, und zwar vom Samuel aus. Der hat morgen eine kleine OP, an den Ohren was, und habe ich wieder was dazugelernt, weil ich schon sage, das ist eine kleine OP, ist natürlich eine kleine OP, weil es mehr oder minder ambulant ist, wenn er die Narkose ist, unter Vollnarkose, wenn er die gut verträgt, kann er danach auch wieder raus. Deswegen hätte ich da das gar nicht an die große Glocke gehängt, aber für ihn ist es wichtig, dass ihr das wisst und für ihn betet. Vertrauen wie Kinder, sagt die Bibel. Habe ich wieder was dazugelernt, weil ich habe mir gedacht, das ist so klein, da braucht man nichts sagen. Aber für ihn ist es tierisch wichtig, weil er einfach darauf vertraut und glaubt, dass das Gebet ihm hilft. Und das tut es auch. Also, zum Einstieg in die Predigt, eine Geschichte. Stellt euch vor, eine Familie mit mehreren Kindern. Eins davon ist so ein, ja, als kleines Kind war es schon so ein richtiger Wonneproppen. Jetzt in der Schule ist es richtig gut, so ein richtiger, ja, Einser-, Zweier-Schüler. So der Liebling in der Klasse, ist so ein ganz liebevolles Kind, strahlt so richtig schön was aus, ist so empathisch, sagt man da, beliebt bei Freunden. Ja, und das Kind hat ein Geschwisterchen, das ist mehr so introvertiert, war schon als kleines Baby echt stressig und schwierig. Und jetzt so in der Schule, so ein Einzelgänger, kaum Freunde, mit Ach und Krach, so Vierer-, Fünfer-Schüler, macht seinen Eltern echt ganz viel Probleme. Nach außen hin kann man da, glaube ich, schnell eine Meinung sich bilden. Wohlerzogen und das andere. Aber was denkt ihr, wer ist da Mamas oder Papas Liebling von den Zweien? Ja, natürlich beide. Eltern unterscheiden normalerweise bei sowas nicht in ihrer Liebe, wen sie da gern mögen und wen nicht. Weil die Liebe von Eltern ist normalerweise unabhängig von Leistungen und dem Sein von dem Kind. Anderes Beispiel, eine alleinerziehende Mama. Sorry, ihr Väter, ich nehme eine Mama. Sie ist eine aktive Christin und ja, weil sie halt alleinerziehend ist, ist sie immer hin und her gerissen zwischen Familie und Arbeit, weil sie ja einfach auch fürs Einkommen sorgen muss. Sie arbeitet hart, ist aber echt tierisch liebevoll zu ihren Kindern. Und sie wird krank und stirbt nach einem Jahr Leidenszeit. Die Kinder sind jetzt alleine. Die Leute mutmaßen seine Strafe für ihre Sünden, die sie begangen hat. Und ihre Kinder müssten dafür jetzt büßen. Andere fragen, wie kann Gott sowas zulassen? Sowas gibt es tatsächlich. Das ist keine fiktiv erfundene Geschichte. Schicksal nennen das manche. Strafe schwingt da ein bisschen mit, finde ich. Bei diesen Gedanken über Schicksal, über Strafe, tun sich bei mir ein paar Fragen auf. Zum einen, was denken die Menschen, was denkst du über deinen Wert bei Gott? Glaubst du wirklich, dass Gott einigen von uns so ein Ende absichtlich zukommen lässt? Dass wir das verdienen? Tja, und wenn ich vielleicht tatsächlich so ein Ende verdiene, was kommt danach? Was wartet dann noch auf mich? Für Ungläubige hinterlässt sowas ein ziemlich übles Gottesbild. Vor allem, weil Gläubige oft so denken. Ihr kennt den Satz, kleine Sünden bestraft Gott sofort. So ein Schmarrn. So ein Bild von diesem verdienten Ende wird im Lukas-Evangelium skizziert, und zwar im 13. Kapitel. die Verse 1 bis 5, und ich will euch das nicht vorlesen, sondern einfach versuchen, in eigenen Worten wiederzugeben. Da kommen ein paar Typen zu Jesus und sind so richtig, ich stelle mir vor, die waren so richtig aufgeregt. Was war passiert? Herodes hat ein paar Juden ermorden lassen. Jetzt hat er das nicht irgendwie gemacht, sondern im Tempel beim Opfern. Und das Blut dieser Menschen hat sich mit dem Opferblut vermischt. Das ist, stelle ich mir vor, ich bin kein Jude, aber ich stelle mir vor, von den Juden Höchststrafe. Das ist wie wenn, ja, mir fällt da kein Beispiel ein, stell dir irgendwie war ganz schlimme Sache für dich vor und nummel mal 10 und so muss das sein. Also, das haben alle natürlich mitbekommen. Der Herodes hat welche umbringen lassen, das Blut von denen hat sich mit dem von den Opfertieren vermischt. Puh, das müssen ja ganz üble Typen gewesen sein, Jesus. Das sagen die da. Jesus hört sich das an und sagt, nee. Glaubt ihr denn, das ist Gottes Art, Leute so zu bestrafen? Und wisst ihr was? Wenn ihr das tatsächlich glaubt, dann wird euch so ein Ende erwarten, wenn ihr nicht Buße tut. Das sagt Jesus da. Und er hört nicht auf, er macht weiter. Da kommt dann so ein Beispiel von dem Turm. Da muss wohl irgend so ein Turm gewesen sein, Turm von Schiloach. Und der ist umgestürzt und hat, glaube ich, 17 oder 18 Unschuldige unter sich begraben. Schicksal. Jesus sagt, hey, das ist egal, die waren auch nicht besser oder schlechter als der ganze Rest von Jerusalem. Ist das Gottes Umgang mit uns? Mit mir? Bin ich in seinen Augen wirklich nur so viel wert, dass ich einfach ausradiert gehöre? Hält Gott das für mich bereit? Ist es das, was ich verdiene? Vielleicht kennst du diese Zeiten, in denen man sich die Frage stellt, ist es das, was ich verdiene? Wo es einem so richtig mies geht, wo man trübselig ist dafür schon wieder ein zu minderes Wort, und wo man eigentlich weiß, ja, so wie es mir jetzt geht, das verdiene ich gerade. Ich sage euch, das sind die Tage, wo wir vergessen, wie Gott tatsächlich auf uns blickt. Wie Gott dich sieht, wie Gott mich sieht. Klein mache ich mich selbst. Die Frage ist, was macht Gott mit mir? Und da wollen wir jetzt mal die Schriftlesung einbauen.
Lukas, Kapitel 13, Abvers 6. Und er sagte dieses Gleichnis: Es hatten jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt, und er kam und suchte Frucht darauf und empfand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Haue ihn ab. Warum macht er das? Land unnütz. Er aber antwortet und spricht zu ihm: Herr, lasse doch noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, und ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ihn danach ab.
Ja, Jesus bringt das Gleichnis. Weinberg, stell dir vor, ein Weinberg, schöne Pflanzen, wertvolle Pflanzen, aus denen kann man richtig viel machen. Irgendwie fallen mir da bloß alkoholische Getränke dazu ein. Aber man kann aus Trauben nur wesentlich mehr machen. Es sind wirklich wertvolle Pflanzen. Und da gibt es einen Besitzer, Gott. Und der hat in seinem Garten diesen Feigenbaum stehen. In manchen Übersetzungen steht drin, er hat den da selbst gepflanzt. Feigenbaum. Du. Ich. Fruchtlos. In der Bibel steht schon seit mindestens 3 Jahren. entzieht dem Boden Nährstoffe, steht da in diesem Weinberg drin und bringt nichts. Ganz im Gegenteil, macht alles kaputt. Und das ist das Urteil von dem Weinbergbesitzer. Weg. Hauen ab. Weg mit dem Ding. Das sagt der Johannes der Täufer im Matthäus im Kapitel 3 mal. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Da ging es auch um Buße tun im Zusammenhang. Allerdings darf man die Rechnung nicht ohne den Gärtner machen. Der Gärtner kommt jetzt ins Spielfeld. Jesus. Er hat den Auftrag, sich um den Weinberg zu kümmern. Ich stelle mir vor, das ist sau viel Arbeit. Ich arbeite nicht gerne im Garten. Ja, und er redet jetzt mit dem Besitzer, mit Gott, und sie gucken sich diesen Feigenbaum an. Und der Gärtner sagt, er sieht einfach, dass da ein bisschen mehr drin steckt in diesem Baum. Er will sich darum kümmern. Er will düngen, er will außenrum die Erde auflockern, gießen. So nach dem Motto, bisschen Geist hier, so eine gute Beziehung da und ein Aha-Erlebnis hier. Und wenn nichts geht, dann macht man raus. Jesus kümmert sich intensiv um uns, um dich, um mich. Und weißt du warum? Einfach, weil wir es wert sind. Das Gleichnis hört er hier leider auf. Leider. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Aber ich gehe davon aus, es geht positiv aus, dieses Gleichnis. Weil hätte der Gärtner gesagt, jawohl, mach mal raus den Baum, weg damit, dann wäre ja Jesu Botschaft an uns Menschen folgende gewesen: Vergesst es, ihr Menschlein, ihr könnt's nichts, ihr seid's nichts, ihr werdet es nie zu irgendwas bringen und deswegen weg mit euch und wartet dann mal schön auf euren Tod und auf das, was danach kommt. Und überhaupt, der Turm, der ist auf die 17 Richtigen gefallen, die hat's voll verdient. Aber das ist nicht Jesu Botschaft gewesen. Für mich sieht's aus, als wäre der Besitzer einverstanden mit dem, was der Gärtner ihm vorschlägt. Ich kümmere mich drum. Scheint mal, als wäre der Besitzer gütig, langmütig, geduldig. Er vertraut dem Gärtner. Außerdem scheint mir die Pflanze ja doch für beide wertvoll zu sein. Das sieht man daran, dass sie schon mal Gedanken darauf verschwenden. Dass sie darüber reden. Sie haben den wachsen lassen, 3 Jahre lang. Sie haben gewartet. Und jetzt reden sie darüber, wie es weitergeht. Und sie werden Zeit, Mühe und Arbeit investieren. Ich habe mir da so einen Dialog vorgestellt, wie sowas vielleicht ausgucken könnte. So, Gott und Jesus reden über mich. Gott sagt: Hey, schau dir den Michi an, der macht gerade wieder ganz schön viel Schmarrn. Jesus sagt: Ja, der hat gerade wieder vergessen zu danken. Der hat vergessen, was für Schmerzen ich für ihn aufgenommen habe. Was wir zusammen, Gott, was wir zusammen für ihn erlitten haben. Gott sagt: Ja. Was machen wir jetzt? Machen wir ernst? Endlich mal? Nee, sagt Jesus. Du weißt doch, wie er tief drin tickt. Ich versuche mal wieder, seinen Blick aufs Wesentliche zu schärfen. Es könnte ihm vielleicht ein bisschen wehtun, aber ich krieg das hin, vertrau mir. Gott sagt: Okay, mach mal. Erst war ein ziemlich zäher Brocken, der Michi, aber wenn du ihm vertraust, dann tue ich das auch. Er ist es wert. Das müsst ihr euch mal auf vorsagen. Fühlt sich komisch an. Wenn sie mal heute Abend im Bett liegt Dann atmet sie tief durch und sagt sie einfach mal, ich bin's wert. Das fühlt sich tierisch komisch an. Sagt es nicht nur in eurem Kopf, sagt es laut. Es ist völlig egal, was hier auf der Erde mit mir passiert. Was ich hier bin, was ich hier mache. Es hat nichts mit meinem Wert bei Gott zu tun. Ja, ich bin nicht perfekt. Haben wir heute auch gehört, dafür ist Jesus gestorben. Ja, ich mache viele Fehler, für die ich Gott jeden Tag wieder um Verzeihung bitte. Und ja, ich werde morgen denselben Mist mit großer Wahrscheinlichkeit wieder machen. Und übermorgen wahrscheinlich auch. Und das macht mich in den Augen von vielen Menschen, oftmals auch in meinen Augen, wertlos. Aber wisst ihr was? Diese Menschen bestimmen nicht über mein Heil. Das dürfen sie gar nicht, das können sie gar nicht. Die sind nicht mein Mittelpunkt. Mein Mittelpunkt ist Gott. Jesus. Und der in mir wohnende Heilige Geist. Ich bin ein Kind des Königs. Das macht mich wertvoll. Als Schluss, weil wir beim Baum waren, so sehen mich manche, so sehe ich mich oft. Dürr. Ich vermute, das ist Gottes Blick auf mich. Ich bin wertvoll. Sagt euch das heute Abend.